Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Plattform bei Radio Free FM. Bei uns zu Gast sind heute Brigitte Rechtsteiner und Kirsten Jakob von Inklusion in Ulm. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Bei uns geht es heute, wie der Name Inklusion in Ulm schon verrät, um das Thema Inklusion. Und als erstes möchten wir natürlich unsere Gäste vorstellen. Und weil wir heute auch viel über ihre Kinder reden werden, dürft ihr jetzt einfach mal kurz zu euch sagen, wer ihr eigentlich seid und vielleicht auch kurz was zu euren Kindern sagen.
Ja, dann fange ich an. Also ich bin die Kirsten Jakob. Ich habe zwei Söhne. Paul, der ist 20 Jahre alt und Hans, der ist 18 Jahre alt. Und Hans wurde mit dem Down-Syndrom geboren.
Okay, also ich bin Brigitte Rechtsteiner, habe ebenfalls zwei Kinder und mein jüngerer Sohn, der hat zufällig mit dem Sohn von der Kirsten Abitur gemacht. Er ist Rollstuhlfahrer, schwerbehindert, kann gar nicht laufen und ja, durch diese ganze Geschichte sind wir zu dem Thema Inklusion gekommen, ja.
Ja, das Wort Inklusion ist jetzt schon oft gefallen. Wir möchten natürlich, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, was Inklusion eigentlich genau bedeutet. Und da haben wir einen kurzen Text mitgebracht, den uns Brigitte jetzt mal vorlesen wird, damit wir alle Bescheid wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen.
Was heißt eigentlich Inklusion? Das Wort bedeutet eingeschlossen sein oder dazugehören. Wir benutzen das Wort Inklusion, wenn wir über unsere Gesellschaft reden. Alle Menschen sind verschieden. Das ist gut so, sonst wäre unser Leben langweilig. Bei Inklusion gehören alle Menschen zur Gesellschaft dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Frauen gehören dazu, Menschen aus anderen Ländern gehören dazu, alte Menschen gehören dazu, Kinder gehören dazu, Menschen mit Behinderung gehören dazu. Alle gehören zu unserer Gesellschaft. Ganz kurz dazu möchte ich noch sagen, Inklusion wird bei uns in erster Linie zum Thema Behinderung verwendet. Ganz wichtig, denke ich, gehört es genauso dazu, wenn wir über Kinder oder Menschen aus anderen Ländern, über Menschen, die zu uns geflüchtet sind, weil sie Hilfe brauchen oder weil sie in ihrem Land nichts zu erwarten haben, nichts Gutes. Das ist genauso Inklusion und sehr wichtig.
Und ihr seid jetzt von Inklusion in Ulm. Vielleicht könnt ihr die Initiative kurz vorstellen und sagen, was ihr da jetzt, welcher Fokus da bei dieser Initiative besteht.
Ja, wir haben eigentlich verschiedene Standbeine. Sozusagen sind wir einmal eine klassische Selbsthilfegruppe. Also die Eltern von Kindern mit Behinderung kommen zu uns und bringen ihre Erfahrungen mit, bringen ihre Fragen mit. Und wir helfen uns gegenseitig, damit nicht jeder das Rad wieder von neuem erfinden muss. Zum anderen wirken wir quasi auch noch als Beratungsstelle, ob wir wollen oder nicht. Also die Menschen rufen uns an, wenn sie Fragen haben zum Thema Inklusion, wenn sie Probleme haben mit ihren Kindern oder mit ihren Schülern. Also heute Morgen hat mich erst eine Schulleiterin angerufen und hat mich um Unterstützung gebeten bei der Frage eben, wie einem speziellen Schüler in ihrer Schule geholfen werden kann, welches Möglichkeiten es da gibt. Also das ist ein zweiter Punkt. Und dann versuchen wir natürlich durch Aktionen eben im Ganzen in der Gesellschaft, in der Stadt Ulm, was zu ändern an den Dingen, die wir finden, die noch nicht perfekt sind. Und da gibt es doch ein paar, ne, die noch nicht ganz hundertprozentig funktionieren.
Und inwiefern werden die Kinder da auch einbezogen? Ist es jetzt eher nur ein Treff für Eltern oder versucht ihr auch, da mal Kinder dazu einzuladen oder mit denen über ihre Probleme zu sprechen. Wie sieht das da aus? Weil, also heute habt ihr sie ja jetzt zum Beispiel nicht dabei, aber bei der Inklusion ist es ja eigentlich auch wichtig, dass die Betroffenen selber mitreden können, oder?
Ja, natürlich. Also jetzt muss man natürlich gucken, wie die Kinder dann so ihre Bedürfnisse haben. Also ich bin mir ganz sicher, aber unsere beiden Söhne würden sich jetzt nicht mehr als Kinder sehen. Dann ist es natürlich die Frage, inwieweit können sie sich selber engagieren für ihre Teilhabe in der Gesellschaft. Das ist natürlich dann bei meinem Sohn mit Behinderung eine ganz andere Situation als bei Brigittes Sohn. Aber gestartet sind wir natürlich als Eltern von Kindern, und wenn die 3, 4, 5 Jahre alt sind, dann sind die alle so eben, dass sie ihre Eltern brauchen und eben den Rest der Gesellschaft, die für sie dieses Engagement übernehmen, weil sie einfach Kinder sind und das noch nicht selber können. Ja.
Okay, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, eure Kinder sind schon relativ erwachsen geworden, haben, glaube ich, auch die Schule schon abgeschlossen. Wie haben sie denn so den Weg ins Erwachsenenleben gemeistert? Sie sind ja mit anderen zusammen gemeinsam zur Schule gegangen. Wie würdet ihr jetzt das rückblickend beurteilen?
Ich, also bei meinem Sohn war es so, dass es diese UN-Konvention war vielleicht schon unterschrieben, aber noch nicht umgesetzt in Deutschland, wobei es immer noch nicht umgesetzt ist, aber man tut so, als ob.
Welche UN-Konvention ist das? Kannst du es nochmal kurz
die
erklären?
Die UN-Konvention zur Teilhabe aller Menschen, aber speziell ging es da auch um Menschen mit Behinderung. Und ja, also wo mein Sohn in die Schule kam, war das noch gar kein Thema in dem Sinne, sondern er kam in die Schule und da war die Stadt Ulm noch völlig offen, weil es sehr selten eigentlich Kinder mit Behinderung in Regelschulen gehen wollten. Und so hat mein Sohn eigentlich eine sehr gute Schullaufbahn hinlegen können, weil ihm von daher keine großen Steine in den Weg gelegt wurden. Klar mussten andere Steine entfernt werden oder umgangen werden, die einfach da sind. Solche Dinge wie Treppen oder ja, das eigentlich speziell, da mein Sohn kognitiv auf der Höhe ist, war das das größte Ding eigentlich. Aber ja, die jetzt nachfolgenden Kinder, die haben es sehr viel schwerer, weil man diese Schulinklusion so reglementiert hat, dass es alles wieder auf die kostengünstige Ebene geht und eigentlich Inklusion nicht mehr stattfinden kann, weil alle Schulen, speziell Gemeinschaftsschulen, die mal vorgesehen waren zu inkludieren, überfordert sind durch zu viel Schüler, zu wenig Lehrer, zu viel Schüler, die unterschiedliche Anforderungen stellen oder haben. Und ja, was wir in unserer Gruppe hören, das treibt einem oft die Tränen in die Augen, weil wirklich, ja, Kinder mit einer geistigen Einschränkung zum Beispiel nicht am Nähen teilnehmen dürfen. Angeblich, weil es zu gefährlich ist.
Okay, das, also ja. In deinem Fall, wenn du jetzt gerade rückblickend zu deinem Sohn siehst, hat es ihm eigentlich schon dabei geholfen und war auch gut für ihn, deiner Meinung nach, dass er eine normale Schule besuchen konnte?
Auf jeden Fall, das stellt auch keiner in Frage. Niemand von den Mitschülern, niemand von den Lehrern, es hat eigentlich nie jemand wirklich in Frage gestellt anfangs. Es war durchaus immer wieder ein Kampf, weil man ja natürlich schon versucht hat, okay, dann soll er halt in die Schule gehen, da sind ja Aufzüge da. Und ich, mein Mann und ich, wir haben gesagt, nein, er geht in die Schule, die bei uns ums Eck ist, wie alle anderen Nachbarskinder das auch tun. Und das hat dann funktioniert, die Stadt ist darauf eingegangen. Heute tun sie das nicht mehr so einfach. Er hat seine Förderung bekommen, seine begleitende Hilfen. Und das hat alles funktioniert, obwohl die Schule bei uns um die Ecke mit Treppen war. Aber dann gab es eine Lösung. Man hat jemanden gefunden, der zu den Pausen kam oder der ihn morgens hochgebracht hat. Und so ist er wirklich immer wie alle anderen Kinder in der Nachbarschaft dorthin gegangen, wo er hingehört.
Und er hat ja auch wohl nie den Wunsch geäußert, auf eine Sonderschule zu gehen. Also gibt es ja auch für Menschen mit körperlicher Einschränkung dann spezielle Gymnasien, auf die sie gehen können und wo sie dann ihre Peer-Group haben, was immer so heißt. Das hat er nie vermisst, oder?
Das hat er überhaupt nicht vermisst. Das hätte ja in dem Fall natürlich auch Internat bedeutet, schon im jungen Alter. Da legen, glaube ich, die wenigsten Kinder unbedingt Wert drauf. Und dass speziell behinderte Kinder so scharf drauf sind.
Also es klingt auf jeden Fall schon wie ein Positivbeispiel, dass Inklusion auf jeden Fall möglich ist und gut funktionieren kann. Das ist ja schon mal schön, auch mit Hinblick auf die Zukunft. Vielleicht kannst du, Kirsten, auch noch kurz ein bisschen was über die Schullaufbahn von deinem Sohn erzählen.
Ja, mein Sohn hat ja eine andere Ausgangsbasis, insofern als er kognitiv eingeschränkt ist. Er kann also nicht so reflektieren, wie es Brigittes Sohn kann, aber er kann mir und tut es auch sehr eindeutig mitteilen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und das hat ihm schon immer gefallen, mitten dabei zu sein, also schon im Kindergarten, dann in der Grundschule war er in so einer Außenklasse, das gibt's auch heute noch. Da war er Teil, sag ich mal, Teil dieser Schulgemeinschaft. Das ging damals ganz gut. Also es kommt immer drauf an, wie die betreffenden Lehrer das machen. Und später ist er dann auf die ganz normale Hauptschule gegangen, immer mit seinen eigenen Lernzielen, weil er jetzt nicht unbedingt die Lernziele seiner Klassenkameraden erreichen kann. Aber er hat sich immer wahnsinnig wohlgefühlt in der Klassengemeinschaft und für mich eigentlich der eindeutigste Beweis, dass es super funktioniert hat, war jetzt im Dezember ist er 18 geworden und er hat jetzt sein Geburtstagsfest gefeiert und er ist schon aus seiner Abschlussklasse da ein Vierteljahre draußen gewesen und die kamen alle zu seinem Geburtstag. Also die hatten einen Haufen Spaß miteinander und haben sich sehr gefreut, sich wiederzusehen da in diesem improvisierten Klassentreffen. Und er hat sehr profitiert davon. Er ist wahnsinnig selbstständig geworden, weil er halt von Anfang an mitten im normalen Leben aufgewachsen ist. Also er musste nicht, wie das in der Sonderbeschulung so üblich ist, dann das Lebenspraktische üben, weil das Lebenspraktische hat er 24 Stunden täglich, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr gehabt, ja. Und da hat er wirklich reinwachsen können in das ganz normale Leben. Und so geht jetzt auch sein beruflicher Weg. Ja, also kein Sonderweg, sondern erster Arbeitsmarkt und da gehört er auch hin.
Ja, das interessiert uns dann natürlich auch, wie denn dann der Übergang vom Schulleben zum Erwachsenenleben funktioniert. Bevor wir uns damit beschäftigen, hören wir aber erstmal eine kurze Runde Musik. Wir haben gerade schon ein bisschen was über das Schulleben von euren Kindern gehört. Jetzt interessiert uns aber natürlich auch, gerade weil sie letztes Jahr den Schulabschluss gemacht haben, wie denn jetzt eigentlich der Übergang funktioniert und was es da eventuell auch für Probleme gibt beim Erwachsenenwerden.
Ja, also fange ich mal an. Da mein Sohn Abitur hat, hat er natürlich auch die Vorstellung und berechtigte Vorstellung, dass er auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen kann oder studieren kann. Er stellt sich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung beim Zoll vor, beim Hauptzollamt München hat er sich beworben. Es steht jetzt noch aus, ob er genommen wird, das wissen wir noch nicht. Aber wenn, dann geht es am 1. August los. Und ja, wenn man jetzt schon die Fühler ein bisschen ausstreckt, wie geht es denn? Weil ein behinderter Mensch braucht halt nun mal eine besondere Wohnung mit barrierefrei eben und vielleicht auch ein bisschen größer. München ist sowieso aussichtslos, dann noch barrierefrei. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das weitergehen soll. Außerdem braucht er trotz seinen kognitiven Fähigkeiten eine engmaschige Betreuung, weil er einfach vom Bauchnabel abwärts keine Sensibilität hat, also nichts spürt und somit da auch öfters Verletzungen hat, von denen er auch nichts mitbekommt. Das wäre im Frühjahr zum Beispiel fast schief gegangen, wo er einen Abszess hatte, den er nicht bemerkt hat. Er hatte bloß hohes Fieber, was auch wir mitbekommen haben und irgendwann dann festgestellt haben, dass da ein Abszess ist. Und dann gab es gleich eine Not-OP. Hätten wir das nochmal ein, zwei Tage rausgezogen, dann hätten wir eine Blutvergiftung gehabt. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Von außen sieht es so aus, da sitzt ein Mensch im Rollstuhl, kann nicht laufen. Okay, Treppen sind blöd, aber der Rest ist ganz einfach. Und so ist es leider überhaupt nicht. Unterstützung habe ich noch keine gefunden. Denn wenn es sowas wie Wohngruppen gibt, habe ich inzwischen recherchiert, dann gehören die irgendwie zur Agentur für Arbeit. Oder eben, ja, dass Menschen, die über den zweiten Arbeitsweg, Arbeitsmarkt, also über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Ähnliches inkludiert sind. Da gibt es Möglichkeiten, in einem Wohnheim zu wohnen, aber für jemanden, der auf dem ersten Arbeitsmarkt unterkommt, gibt es einfach nichts. Und ja, das ist gerade das große Fragezeichen, das vor unserer Familie steht. Und dass sie dann immer alles, was schon war und schon gelöst wurde, ganz einfach aus, weil es ja schon gelöst wurde.
Ja, und also das Ziel ist, dass er jetzt selbstständig auch eine eigene Wohnung finden kann. Wäre das so, was ihr euch wünscht?
Genau, eine eigene Wohnung. Und dann muss man dazu eben suchen Pflegekräfte, die dann regelmäßig nach ihm schauen, wie das in einem Alltag eines Auszubildenden oder Studenten dann aussehen soll, weiß ich nicht. Denn meine Erfahrungen mit Pflegediensten sind, dass die total überlastet sind, dass die auch nicht sagen können, oder sie sagen, sie kommen um 5, aber dann kommen sie doch halt erst um 6, weil es ihr Arbeitsalltag nicht anders hergibt und das auch nicht so berechenbar ist, logischerweise. Und ja, das ist gerade, steht gerade völlig in den Sternen, wie sich das organisieren lässt.
Also schon ein schwieriger Weg, so wie sich's anhört. Wie sieht das bei euch aus, Kirsten?
Ja, unser Weg ist auch nicht einfach. Also der Weg von meinem Sohn ist nicht so ganz einfach, aber hat natürlich ganz andere Herausforderungen, weil die Situation, also die unsere Söhne eben sehr unterschiedlich sind. Also unser Sohn wohnt noch zu Hause und das Thema Auszug schieben wir gerade noch ein bisschen nach hinten, weil eins nach dem anderen, wir sind noch beim Thema Übergang in die Arbeitswelt. Da haben wir halt die Situation, dass wir das Glück haben, dass wir einen Arbeitgeber gefunden haben, der das Potenzial unseres Sohnes erkannt hat. Also in einem Praktikum, er hatte angefangen als Schüler noch in der letzten Schulklasse und hat da erst einen Tag gearbeitet, dann zwei, dann drei, dann vier. Und jetzt geht es darum, dass er natürlich aufgrund seiner Einschränkung hier nicht so leistungsfähig ist wie andere Menschen ohne Behinderung und wir deswegen eine Förderung für den Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss beantragt haben. Und jetzt werden sich alle am Lautsprecher dann zu Hause wundern. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass man mit uns, dem Arbeitgeber, mit aller Gewalt eine höhere Förderung zahlen möchte, als der überhaupt haben will. Also das ist bei uns das Problem. Ja. Ich muss sagen, dass das eigentliche Problem auch der ist, dass wir keine Unterstützung kriegen. Das hat ja auch gerade Brigitte für ihren Fall schon gesagt. Also diese Unterstützungsangebote, die es gibt für Menschen mit Behinderungen, die sind zu 99% auf so Sonderwege ausgewiesen. Ja. Wenn wenn man da die Menschen draufsetzt, sage ich jetzt mal, dann sind die auf der Schiene, dann funktioniert das auch und dann kriegt man auch Unterstützung und Beratung und dann wird es initiiert und dann greift dann eine Hand in die andere, aber der Weg führt halt in die Aussonderung. Und wenn man möchte, dass der Mensch mit Behinderungen mitten in der Gesellschaft lebt und leben kann, so wie er das möchte, dann muss man das selber organisieren. Teilweise gegen den Widerstand, teilweise einfach nur gegen das Desinteresse. Und das ist ziemlich anstrengend, ziemlich schwierig.
Von wem würdet ihr euch denn noch mehr Unterstützung wünschen und in welcher Form?
Ja, das fängt schon, also bei uns fängt das schon in der Schule an. Also da hat man dann tatsächlich auch immer so regelmäßige Unterstützungssysteme gehabt. Das einmal im Jahr hat man sich zu einem großen runden Tisch getroffen. Das hieß am Anfang Bildungswegekonferenz und dann hieß es in den letzten 3 Schuljahren Berufswegekonferenz. Und dann hat man besprochen, was denn gemeinsam unternommen wird, um jetzt den Weg zu planen, was an Aufgaben ansteht. Und es ist regelmäßig damit ausgegangen, dass jeder gesagt hat, ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Und ich dann da saß und festgestellt habe, okay, aber keiner kümmert sich jetzt über das Jahr, um das Problem zu lösen. Ja, also bei meinem Sohn war es zum Beispiel die Frage, wie kann er denn seiner Berufsschulpflicht nachkommen? Also das war schon da, als er das konkrete Arbeitsangebot von dem Arbeitgeber hatte. Und da wäre er eigentlich noch berufsschulpflichtig gewesen. Und dann habe ich quasi im Alleingang sämtliche Möglichkeiten abgeklappert und ich musste da ungelogen 3-mal beim Schulamt vehement nachfragen, bevor dann der Chef des Schulamtes gesagt hat, ja, also hier ist ein Schulrat, der wird sich jetzt in Zukunft mit Ihnen um diese komplizierte Frage kümmern. Ab da hat es dann auch funktioniert. Allerdings bei dem letzten Treffen mit dem Schulrat hat der sich verabschiedet und hat gesagt, na ja, die ganze Arbeit haben ja eigentlich Sie gemacht. Da konnte ich ihm jetzt auch nicht widersprechen. Ja. Also das muss einfach anders funktionieren, denn es kann nicht sein, dass nur Menschen, die sehr durchsetzungsfähige und engagierte Eltern haben, die Chance haben, dann tatsächlich zur vollen Teilhabe in der Gesellschaft.
Warum denken Sie, ist es denn so schwierig, dass diese Unterstützung zustande kommt? Können Sie sich das irgendwie erklären?
Ja, das kann ich mir erklären, weil Systeme, die einmal da sind, eine wahnsinnige Tendenz haben, sich selber zu unterhalten. Und das ist ja seit Jahrzehnten bei uns im Land einfach üblich gewesen, dass Menschen mit Behinderung, und zwar nicht nur Menschen mit kognitiver Behinderung, sondern auch rein körperlich eingeschränkte Menschen, in Sondersysteme verwiesen worden sind. Erst nach der Erfahrung, die wir eben historisch gemacht haben in Deutschland, mit der Nazi-Zeit, wo eben Menschen mit Behinderung wegen ihrer Behinderung nicht nur ausgesondert, sondern auch getötet wurden, war sicherlich auch ein erster Impuls, Menschen mit Behinderung zu schützen. Und man ist auf die sehr ungute Idee gekommen, dass man die Menschen am besten schützen könnte, wenn man sie aussortiert. Warum, ist für mich aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar. Denn ich würde gerade das Gegenteil sagen. Und aus diesem vielleicht aus diesem Ursprung ist dann dieses große Sondersystem entstanden und die Vorstellung, dass Menschen mit Behinderung am besten unter anderen Menschen mit Behinderung aufgehoben sind. Man hört dann immer das Argument, die Menschen bräuchten ihre Peer Group. Dann lache ich immer, weil, also ich mache schon auch mal einen Mädelsabend, aber ich möchte nicht in einer reinen Frauengesellschaft leben. Also das ist einfach ein Unterschied. Ja, Peer Group, die sucht man sich selber aus und da geht man dann hin, wenn man Lust hat. Und wenn nicht, dann lässt man es bleiben. Aber das ist ja nicht die Situation für Menschen mit Behinderung. Also die gehen also Menschen mit kognitiven Einschränkungen gehen zu, ich glaube 99,4% behaupte ich jetzt mal, in Werkstätten und keiner geht da freiwillig hin, weil man geht erst dann freiwillig hin, wenn man tatsächlich eine Wahl hat. Solange man keine Wahl hat, ist das keine Freiwilligkeit.
Also scheint noch viel zu tun zu sein und ein großes Umdenken ist wohl erforderlich. Vielleicht kann ja die Kampagne, die wir gleich vorstellen werden, dazu etwas beitragen. Bevor wir darüber sprechen, hören wir aber erst nochmal eine kleine Runde Musik. Ja, herzlich willkommen zurück bei der Plattform auf Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Wir sprechen heute über Inklusion und unsere Studiogäste Kerstin Jakob und Brigitte Rechtsteiner haben uns auch noch eine Kampagne mitgebracht, über die wir jetzt sprechen möchten, und zwar heißt die Kinder der Utopie. Was genau können wir uns unter dieser Kampagne vorstellen?
Ja, Kinder der Utopie ist der Titel eines Dokumentarfilms, der am 15. Mai dieses Jahres in einem bundesweiten Aktionstag anlaufen soll. Und zwar ist das ein Dokumentarfilm, der 6 junge Menschen vorstellt, die gemeinsam ihre Schulzeit verbracht haben, und zwar in der Fleming-Grundschule und Hauptschule in Berlin. Das war vor 15 Jahren, wurde in dieser Klasse, wo die 6 jungen Leute, die man da jetzt begleitet, beschult wurden. Die waren alle zusammen in dieser einen Klasse, und diese eine Klasse damals vor 15 Jahren wurde schon mal von einem Filmteam und einem begleitet, und da ist ein Dokumentarfilm damals gedreht worden, hieß Klassenleben, und er hat genau das gezeigt, wie also Kinder mit und ohne Behinderung, mit den unterschiedlichsten Einschränkungen, es war ein schwerst mehrfach behindertes Kind in der Klasse, es war ein Kind mit Down-Syndrom in der Klasse, es waren lernbehinderte Kinder in der Klasse, es waren rein körperlich eingeschränkte Kinder in der Klasse und viele Kinder eben ohne Behinderung. Und man hat in diesem Klassenleben damals gesehen, wie die ganz normal zusammen lernen können, jeder eben in seinem ganz bestimmten Tempo, aber doch gemeinsam eine Einheit bilden und so auch von den Lehrern unterrichtet wurden. Und jetzt, dieser neue Film zeigt die 6 jungen Menschen, die ja jetzt erwachsen sind, und konfrontiert sie mit den alten Bildern von früher und Filmausschnitten, und die machen so ein Klassentreffen und die ziehen eine Bilanz für sich, was ihnen das gebracht hat für ihr Leben, dieses gemeinsam unterrichtet zu werden. Und das ist sehr spannend, und das zeigt auch vor allem, wofür Inklusion in der Schule gut ist. Also vor lauter Diskussionen, wie muss man das jetzt organisieren und welche Mittel fehlen und was muss man noch alles machen und wo ist das Problem und so. Man redet immer nur über die Probleme der Inklusion und vergisst darüber, dass an erster Stelle doch steht, ist was richtig, ist was wichtig, und dann erst die Frage, wie setze ich es um. Also es ist nicht primär entscheidend, darüber zu reden, ist es schwierig, das umzusetzen oder nicht, sondern es ist für Dinge, die ich entscheide in meinem Leben, und das gilt ja auch für Inklusion gesellschaftlich gesehen, ist es doch wichtig zu entscheiden, ist das richtig und ist das wichtig. Und wenn man dazu Ja sagt, dann weiß man auch ganz anders mit den Schwierigkeiten, die eine Umsetzung angeht, umzugehen.
Inwiefern denkt ihr, dass das eine Wirkung zeigen wird oder zeigen kann, dass man zum Beispiel solche Filme oder solche Projekte vorstellt?
Ja, also ich denke, wir alle oder die meisten von uns sind tatsächlich so aufgewachsen, dass wir keinen Kontakt zu behinderten Menschen hatten. Insofern ist es für uns normal, dass sie nicht in unserem Umfeld sind. Und es ist ganz wichtig, dann eben zu sehen, dass es normal ist, dass sie im Umfeld sind, weil da gehören sie sind, da gehören sie hin, da kommen sie her. Insofern denke ich, dass so ein Film sehr wichtig ist. Ich freue mich auch schon drauf, den zu sehen. Und ich hoffe, dass es ganz viele Menschen auch anschauen, die mit der Fragestellung bisher nichts zu tun hatten, sondern aus reinem Interesse, die einfach auch lernen möchten, dass es normal ist, mit allen Menschen der verschiedensten, was auch immer, mit allen verschiedenen Menschen in einer Gesellschaft zu leben, weil das gut ist und Spaß macht und richtig ist.
Ja, und die Kampagne funktioniert so, dass sich die Menschen voranmelden. Die Kampagne wirbt dafür, dass sich Menschen jetzt schon Karten für diesen Film reservieren. Und das kann man dann auch unter www.kinderderutopie.de machen, sich einschreiben und dann dort für sich und alle seine 27 Freunde Karten schon mal im Kino reservieren, um sicherzustellen, dass genügend Interesse da ist oder um zu zeigen, dass genügend Interesse da ist und auch Kinobetreiber dazu zu bringen, den Film zu zeigen und um das zu unterstützen und eben um auch zu zeigen, den Zusammenhang zu Erfahrung vor Ort. So wird es dann eben an dem 15. Mai in jedem Kino noch eine Veranstaltung geben. Das ist in jedem, also da gibt es dann Paten, also wer da Interesse hat, der darf sich auch gerne bei uns nochmal melden und da mitarbeiten. Da gibt es dann Paten, die diese Veranstaltung organisieren. Das ist in jedem Kino anders. Da gibt es keine bestimmten Vorschriften. Einfach nur, um zu zeigen, ja, hier bei uns vor Ort sieht es so aus, wir können das und das aus unseren Erfahrungen dazu beitragen.
Ihr habt ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass es eigentlich normal ist, dass auch Behinderte in den Alltag integriert werden. Deswegen habe ich mich ein bisschen über den Titel von dieser Kampagne gewundert. Der heißt ja Kinder der Utopie, warum heißt es nicht Kinder der Normalität oder was ist an Inklusion im Moment Utopie?
Also das ist ja die Zuschreibung, die ständig erfolgt, ja, dass Inklusion eine Utopie wäre, die unerreichbar wäre und mit der Konnotation, dass man praktisch davon ausgeht, naja, eine Utopie braucht man erst gar nicht zu verfolgen. Also Kinder der Utopie, wenn man jetzt Utopie anders versteht als Ziel, wo man als Gesellschaft hinkommt, kommen möchte, dann ist das durchaus so richtig formuliert, ja. Also dann ist Frieden eine Utopie, Gerechtigkeit ist eine Utopie, aber nichts, was unerreichbar ist. Das sind Ziele, die vielleicht nie hundertprozentig auf der Welt verwirklicht sein werden, aber ich denke, wenn man diesen Zielen, wenn man handelt als Gesellschaft, dann muss man eben ganz klar das als Ziel haben und da so nah wie möglich ranzukommen. Und beim Thema Inklusion sind wir eben noch ein ganzes Stück weit entfernt, leider.
Also ist für euch im Moment Inklusion auch noch Utopie?
Realisiert ist sie auf jeden Fall leider nicht, weil wenn das so wäre, dann wären wir auch nicht hier, sondern würden vielleicht Tennis spielen gehen oder uns andere Hobbys zulegen.
Okay, möchtet ihr sonst noch irgendwas sagen zu dieser Kampagne oder ist noch irgendwas wichtig zu wissen für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, ich sag nur, dass ihr das ja auf eurer Website verlinkt habt. Also wenn jemand die Adresse nicht mitgekriegt hat, ist aber auch ganz leicht, kinderderutopie.de ohne Zwischenraum. Einfach Google fragen.
Gut, dann würde ich sagen, wir spielen nochmal kurz ein musikalisches Intervall. Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM und zu Gast im Studio sind Kerstin und Brigitte von Inklusion in Ulm. Nachdem wir uns gerade mit einer deutschlandweiten Kampagne vertraut gemacht haben, möchten wir jetzt nochmal konkret nach Ulm zurückkommen. Ihr könnt uns da ja einiges erzählen, wie Inklusion in Ulm schon umgesetzt wird oder auch nicht. Da würden wir gerne noch einige eurer Erfahrungen hören.
Ja, also die neue Straßenbahn macht ja vielen Menschen viel Freude. Auf dieses Problem bin ich selber erst aufmerksam geworden, als ein Leserbrief in der Südwestpresse war von einem E-Rollstuhlfahrer, der bemängelt hat, dass in der neuen Straßenbahn nur noch ein Platz für einen E-Rollstuhlfahrer da ist. In der alten waren es immerhin zwei. Das heißt, wenn er jetzt mit seinen drei Kumpels, auch E-Rollstuhlfahrer, unterwegs ist, dann müssen die, wenn sie Pech haben, vier verschiedene Straßenbahnen nehmen, um an denselben Punkt zu kommen. Ich habe das zum Anlass genommen, mal die SWU zu fragen, wie es dazu kommt. Es wurde mir ausgerichtet, dass das alles seine Ordnung hat, dass es neue Normen gibt, die die Sicherheit der Rollstuhlfahrer verbessert. Dazu müssen sie entgegen der Fahrtrichtung stehen und haben eine spezielle Rückenlehne. Und dadurch braucht man jetzt mehr Platz und dadurch fällt einfach der zweite Platz weg. Punkt. Und ich habe schon bei der alten Straßenbahn einmal mitkriegen müssen, wie ein E-Rollstuhlfahrer mit Begleitung wurde nicht in die Straßenbahn gelassen. Die standen dann hilflos am Bahnsteig, aber der Straßenbahnfahrer hat sie einfach nicht reingelassen. Ohne Erklärung. Ich vermute, da war einfach schon zwei Rollstuhlfahrer drin. Ich fand dieses Erlebnis sowas von demütigend, auch für mich als Beobachter, dass ich habe das erstmal verdrängt, fand es ganz schlimm, habe es nicht verstanden, dachte, blöder Schaffner. Aber scheinbar ist es ja so Programm, das muss so sein. Und ich kann nicht verstehen, wie eine Stadt wie Ulm, die auf ihrer Internetseite die Inklusion ganz hoch hält, neue Straßenbahnen anschafft, wo nur noch ein E-Rollstuhlfahrer mitfahren darf, weil es anders nicht sicher genug ist. Dann muss man halt zwei Rückenlehnen hinmachen oder was auch immer. Also es ist mir ein Unding. Dann sind mir jetzt diverse Behindertenparkplätze begegnet. Es muss ein bestimmter Prozentsatz von Parkplätzen, von öffentlichen Parkplätzen, muss immer für Behinderte ausgewiesen sein. Da gibt es auch Normen dazu, die allerdings scheinbar recht lasch gehandhabt werden. Man schreibt halt hin, Behindertenparkplatz. Wer nachher drauf steht, ist zum einen sowieso egal, weil es kaum kontrolliert wird. Und zum anderen habe ich jetzt im Vorbeigehen zwei Plätze gefunden, wo einer einfach schlichtweg zu schmal ist. Dafür, dass ein Rollstuhlfahrer, der selber fährt, aussteigen können soll, weil es einfach zur Straße hingeht. Und ein anderer Parkplatz, auch zu schmal in der Virchowstraße, aber auch noch an einer steilen Straße, wo ich mich auch frage, wie sollen da schwerbehinderte Menschen ein- und aussteigen? Das wird sogar mit Hilfe unmöglich. Aber man hat die Vorgabe erfüllt und so viel Prozent als Behindertenparkplätze ausgewiesen und ist damit fertig. Nach meiner Rückfrage habe ich auch was Schönes gehört, nämlich, da hat sich aber noch niemand beschwert, dann wird es schon in Ordnung sein. Das ist natürlich, dann sind wir schnell fertig, weil...
Also es besteht offensichtlich noch einiges an Nachholbedarf bei der Stadt Ulm. Gibt es vielleicht auch Sachen, die in Ulm vielleicht schon gut laufen, sodass man irgendwie das Gefühl hat, man muss die Hoffnung noch nicht ganz verlieren? Oder wie seht ihr das?
Ja, ich würde dir jetzt gerne irgend so ein Leuchtturmprojekt vorstellen, was Ulm ganz super klasse macht. Ich muss aber ehrlich zugeben, fällt mir jetzt keins ein. Ja. Ich denke, dass es schon eine grundsätzliche Bereitschaft gibt, in der Richtung was zu machen. Aber oft ist halt das Problem, es soll dann aber bitte nicht zu aufwendig sein. Es soll dann aber bitte niemanden verärgern. Es soll dann aber bitte auch nicht, man soll dann aber bitte auch dankbar dafür sein, für das, was man kriegt. Und das ist es nicht. Also diese Selbstverständlichkeit, die fehlt einfach noch. Im schulischen Bereich kenne ich eine Stadt, das ist Jena, ja, die das super klasse machen, ja, die auch keine anderen Voraussetzungen haben als andere Kommunen, nämlich dass Schule ja Ländersache ist, ja, und gar nicht von der Kommune aus geregelt wird. Aber wenn eine Kommune sich entscheidet, das wirklich konsequent zu betreiben, dann kann man auch die Entscheidung so treffen, dass man die Inklusion, in dem Fall eben die Inklusion in der Schule, aktiv unterstützt und auch voranbringt. Also Jena hat im Gegensatz zu anderen Gemeinden im gleichen Bundesland eine dreimal so hohe Inklusionsquote wie andere. Da gehen fast alle Kinder mit Behinderung auf die allgemeine Schule. Also das ist möglich für Kommunen, ja. Es werden schon auch immer wieder Versuche gestartet, aber wie gesagt, das wird nicht richtig konsequent durchgezogen. Der Aktionsplan inklusives Ulm ist für mich in meinen Augen ein Anfang, weil er erstmal versucht, eine gewisse Basis zu schaffen, ja. Aber wir sind leider noch weit entfernt davon, dass es einfach eine selbstverständliche Teilhabe ist und dass man von Anfang an mitdenkt, weil sonst würde sowas nicht passieren, wie Brigitte gerade beschrieben hat von der Straßenbahn. Wie kann man das sein, dass man für diese vielen Millionen Euro die neue Straßenbahn kauft und dann gibt es da neue Vorschriften, ja, jetzt muss für Rollstuhlfahrer immer eine Rückenlehne da sein, weil das sicherer ist, mag sein, das kann ich gar nicht beurteilen, aber so eine Straßenbahn ist lang, da kann man doch eine zweite und eine dritte Rückenlehne unterbringen, das verstehe ich gar nicht, ja, und wenn das eben Teil, also wirklich vollständiger Teil der gesellschaftlichen Kultur und auch in allen Betrieben und allen Unternehmen und allen Verwaltungen wäre, dann wäre nie irgendjemand auf die Idee gekommen, das Problem so zu lösen, dass die Rollstuhlfahrer halt in Zukunft sich einzeln durch die Stadt bewegen müssen, wenn sie fahren, ja. Also daran kann man ja schon erkennen, dass noch ganz viel zu tun ist.
Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, irgendwie Ulm zu beraten oder euer Traumprojekt auf die Beine zu stellen, kostet es, was es wolle, was wäre für euch so der erste Schritt, den Ulm machen könnte auf dem Weg zu einer besseren Inklusion?
Also für mich persönlich würde ich jetzt mal mit Wohnmöglichkeiten anfangen, also barrierefreier, also koste es, was es wolle, hattest du gesagt. Also barrierefreier Wohnraum für Menschen mit allen Arten von Barrieren. Das muss man denn, nicht jeder braucht das Gleiche. Das ist so, egal ob mit Behinderung oder nicht. Auch Menschen mit Behinderung brauchen nicht alle die gleiche Standardbehindertenwohnung und Wohnmöglichkeit. Ja, dass man dann wirklich Geld reinsteckt. Wir haben so viele neue Bauprojekte, also jetzt zum Beispiel am Eselsberg. Das wäre super, wenn man da tatsächlich auch Wohnraum schaffen würde, barrierefreien Wohnraum ganz stark, sozial finanzierten Wohnraum wird ja gemacht, aber eben auch für Menschen mit Behinderung. Gemeinsames Wohnen von Menschen mit und ohne Behinderung in Wohngemeinschaften, Wohnen für Menschen mit hohem Hilfebedarf. Also da gibt es ganz viele Bedarfe, die alle nicht gedeckt sind.
Okay. Jetzt neigt sich unsere heutige Plattform ja leider auch schon wieder dem Ende zu. Was möchtet ihr unseren Hörern denn so am Ende noch mit auf den Weg geben? Wie kann man euch im Internet finden? Was steht bei euch in nächster Zeit so an?
Ja, finden kann man uns unter, man kann uns eine E-Mail schreiben und info@inklusioninulm.de, also Inklusion in Ulm zusammengeschrieben. Und wir treffen uns regelmäßig für alle, die jetzt Interesse haben, die vielleicht selber mit dem Thema sich befassen müssen, aber auch für die, die Interesse haben, einfach mehr von uns zu erfahren, vielleicht auch als Mensch ohne eigene Betroffenheit sich für das Thema engagieren möchte. Wir treffen uns immer jeden ersten Schulmontag im Monat im Bürgerzentrum Eselsberg in der Wirchhoffstraße. Also der nächste erste Schulmontag im Monat ist der 11. März. Also logisch, wenn Schulferien sind, der erste Montag im Monat, dann als Elterngruppe treffen wir uns nicht, sondern immer der erste Montag in dem Monat, wo auch Unterricht in Baden-Württemberg stattfindet.
Okay, und die Kampagne, die ihr vorgestellt hattet, war nochmal der 18. März?
Nein, der 15. Mai war es. Und man muss und darf und soll sich eintragen auf der Internetseite www.kinderderutopie.de.
Also save the date, 15. Mai. Genau, Infos dazu findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite von FreeFM und ihr findet uns auch auf Facebook zum Beispiel. Da könnt ihr dann auch in unserer Mediathek auf der Webseite die Sendung nochmal nachhören. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute für die Plattform.
Ja, danke auch.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann müssen wir uns jetzt leider auch schon wieder verabschieden. Das war die Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6 MHz. Für euch am Mikrofon war Lea Kielnecker und wir wünschen euch jetzt noch einen angenehmen restlichen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.